Ja, liebe Maya Karima, herzlich willkommen zum Live-Chat. Technisch ist alles soweit.
Danke.
Bitte gerne. Du kannst gerne beginnen, wenn du möchtest, zur Einleitung vielleicht was sagen.
Außer herzlich willkommen fällt mir gerade nichts ein. Wir kommen gut voran mit unserem neuen Buch. Spirituelle Lexikon, geheimnisvolle Wortsymbolik. Daniela und Tatjana als Co-Autorinnen. Wir waren 4 intensive Wochen in Portugal zusammen bei Christa. Und ja, es geht voran. Vielleicht wollt ihr was dazu sagen.
Ja, die Worte halten den Verstand an. Und übrig bleibt Freude, Lachen.
Ja, in dieser geistreichen Zusammenkunft, sage ich mal, wo wir quasi nach innen fokussiert sind, von morgens bis abends, haben die Alltagsgedanken, die eigentlich aus Glaubenssätzen bestehen, keine Chance, Besitz zu ergreifen. Deshalb ist es eine gute Zeit, immer wieder nach innen einzukehren, dorthin, wo die Liebe ist und der Frieden. Und in diesem Zustand, das ist das Ungewöhnliche oder auch Unbeschreibliche, geschehen Offenbarungen, weil sich der Verstand nicht einmischt. Gibt es Offenbarungen, die geistiger Natur sind, und darüber schreiben wir.
Eine erste Frage von Sunny. Hallo Maya, Karina, wie gestaltet sich ein Tagesablauf in eurer Sangha?
Oh, also die Sangha ist hier nicht jeden Tag zusammen. Wir haben also keinen Platz, wo wir zusammenleben, obwohl das auf der Geistreich-Webseite, naja, ich glaube, das ist ja auch so ausgeschrieben, dass wir bereit sind, einen solchen Platz zu finden, falls uns einer angeboten wird. Aber im Moment sind wir online miteinander in Verbindung, und es gibt immer wieder neue Mitglieder, neue Teilnehmer, die sich diesem Prozess der inneren Einkehr anvertrauen und die von uns dann begleitet werden. Und Sangha bedeutet ja, es ist eine Gemeinschaft. Wir sind quasi Teil der Gemeinschaft, einer weltweiten Gemeinschaft, die der Wahrheit nach innen dient. Und in unser Ansatz, da immer wieder einzukehren, ist die Anerkennung der Spiegelung. Du bist dasselbe wie ich, Namaste. Oben ist dasselbe wie unten. Die Sterne spiegeln uns das, was hier ist. Und ansonsten müsstest du den Einzelnen fragen, wie sein Tagesablauf ist, wenn wir nicht online zusammen sind. und eine Zusammenkunft, wo wir uns auch persönlich begegnen, findet dann wieder im Sommer statt, zum Sommercamp, wo auch alle anderen wieder herzlich eingeladen sind, auch mal für 1, 2, 3 oder noch mehr Wochen teilzunehmen. Und dann siehst du selbst.
Karina, du hattest doch mal gesagt, dass du hättest übers Wasser gehen können, dass du in dem Zustand warst der Angehobenheit, der Leichtigkeit. Und dann kam ein Gedanke, ich gehöre noch dazu, der dich davon offenbar abgehalten oder wo es dann nicht mehr dran war. Und mir ist neulich so, dachte ich so, warum hat es nicht trotzdem ausprobiert, übers Wasser zu gehen? Also, ja, die Frage wäre jetzt tatsächlich, warum hast du es nicht trotzdem gemacht? Genau.
Weil es eine göttliche Anweisung war.
Okay. Ist nichts zu tun.
Und wenn ich mich da wieder setze und etwas selbst, dass ich etwas ausprobieren will,
Okay.
es war einfach nicht dran. Und ja, warum sollte ich?
Ja, in dem Moment war es für dich offenbar einfach klar, was zu tun ist. Ja.
Ja, das war die Botschaft. Die
Ja,
klar,
danke.
was zu tun ist, ja. Und nicht irgendwelchen Wünschen nachzugehen. Insofern war das kein Glaubenssatz oder ich gehöre noch dazu, sondern es war tatsächlich eine göttliche Anweisung. Kann ich euch nicht beweisen. Es fühlt sich einfach sowas von stimmig und richtig an, dass ich es nicht anders nennen kann. Ich habe nichts anderes zu tun als das. Hier zu sein mit beiden Beinen auf der Erde und um ja halt von all dem zu sprechen, was dem Verstand eigentlich gar nicht zugänglich ist. Und das wird dann dorthin gebracht, wo in euch, wo es auch schon auch existiert. Nur es ist verborgen durch diese gelernten, durch die eingeprägten Gedanken, ja, also was wir Glaubenssätze nennen. Deshalb nehmen wir die ja immer wieder unter die Lupe, diese Anhaftungen am Denken, diese Glaubenssätze, überprüfen sie. Ist total einfach und jeder Glaubenssatz hat auch eine Umkehrung. Und wenn die Umkehrungen eingeblendet werden im Bewusstsein, dann gibt es da so eine Loslösung und das ist wie ein tiefer Fallen in das, was du bist. Es ist ein Fallen in die Tiefe des Seins. Immer und immer wieder. Und wenn du es liebst, tust du es. Und das sieht ja so aus, dass du es liebst und tust. Und die Umkehrungen von solchen Gedanken wo Anhaftung besteht, ist quasi Teil der Spiegelung. Spiegelung kann man sagen, ist ein Konzept, aber es ist ein heiliges Konzept. Es ist das, was ist, ist als Spiegelung und da ist nichts dazwischen, kein Ich. Und in diesem Zustand des Nicht-Ich-Seins gibt es halt Offenbarungen. Das, wo nichts ist, ist nicht wirklich nichts. Es ist erfüllt vom Geist, von einem geistigen Gewahrsein, in dem sich das offenbart, was die Welt zusammenhält, die Informationen, die hier im physischen Leben uns dazu bringen, zum Leben und zum Überleben. All das ist vorhanden im geistigen Gewahrsein. Und auch wenn ich manchmal höre von Menschen, die jetzt durch die Umkehrung den Frieden in sich nicht treffen, die dann zu anderen spirituellen Lehrern gehen, wo sie dann hören, ja, da ist ja nichts, was ja eigentlich auch stimmt, da ist nichts. Und dann kommen sie zurück und machen uns ja bombardieren uns quasi mit Beschuldigungen, was wir hier machen für komisches Zeug, da ist doch einfach nichts.
Also du meinst, da ist ja eh niemand da, ne? So glaube ich, sagen sie es.
Ja.
Kein, ist ja sowieso niemand. Ist ja eh eine Täuschung des
Aber
Ich, ne?
derjenige, der dann solche Hassprojektionen macht, der ist schon da. Und er erzählt dann die Geschichte, es ist niemand da. Das ist schon lustig. Also wie man Sachen, was man von spirituellen Lehrern hört, da ist ja nichts, eben persönlich wieder interpretiert und das als Waffe nimmt, um gegen andere vorzugehen. Das ist schon, ja, auch Teil des Verstandes.
Jeanette Nicole fragt: Hallo Maya Karina, wie kann man die Impulse, die aufsteigen, etwas zu tun, unterscheiden, ob sie von der Quelle kommen oder aus dem Ego?
Du weißt es, wenn sie von der Quelle kommen, weißt du, was zu tun ist. Wenn sie nicht von der Quelle kommen, wirst du Zweifel haben in dem Tun. Du wirst eine Gedankenbewegung sehen durch das Richtige. Ach, eigentlich wollte ich was anderes tun. Du wirst zweifeln. Und wenn die Bewegung von der Quelle kommt, gibt es keinen Zweifel. Du tust einfach, was zu tun ist. Und wenn du zweifelst, komm zurück. Woher weiß ich, dass ich das jetzt tun soll? Ich tue es. Dann bist du wieder da. Im Einklang mit dem Tun. Der Zweifel ist nur im Kopf. Ein Gedanke.
Wie hast du, Corinna, deinen Aufenthalt in Indien am Aran, wie heißt der, Arunachala erlebt? Was ist dir widerfahren oder was kannst du davon wiedergeben?
Am heiligen Berg Arunachala, meinst du?
Ja.
Ja, es hat mich bewegt, in den Ashram zu besuchen von Sri Aurobindo. Nee, Ramana, jetzt bin ich bei Ramana, ja. Und Ashram von Sri Ramana ist am Fuße vom heiligen Berg Arunachala. Und da gibt es viele Touristenströme, die dann hochwandern in die Höhle, wo Ramana gelebt hat. Und da gibt es eine Nachbarhöhle. Da ist die Mutter von Ramana eingezogen, nachdem sie jahrzehntelang ihren Sohn vermisst hat, weil sie nicht wusste, wo er war. Und irgendwann hörte sie davon, hat ihn dort besucht, gefunden und ist dann gleich in die Nachbarhöhle eingezogen und hat sich um den Körper von Ramana gekümmert, der so ein bisschen verwahrlost war. Und ja, was eine Mutter halt so tut. Es ist eine göttliche Anweisung. Und sie hat in dieser Höhle gelebt und als ich das erste Mal da diesen Berg hochgegangen bin, die meisten wollten in die Höhle von Ramana und dort war ziemlich viel Betrieb und man musste warten. Und ich bin aber in die Höhle von der Mutter gegangen und habe dort gesessen und da ist mir etwas ganz Merkwürdiges passiert. Da bin ich dort gesessen und kam nicht mehr weg. Und obwohl ich verabredet war mit Freunden, nach einer kleinen Weile wollten wir noch weiter in den Berg hinaufsteigen, eine Wanderung machen. Und die haben draußen auf mich gewartet und haben auch gerufen. Ich kam einfach nicht mehr weg. Das hat mich so Eine Kraft hat mich dort so gefesselt, dass ich dort sitzen geblieben bin und es war wie ein Ankommen. Ich muss nicht Verabredungen einhalten. Das war so eine Ruhe und eine tiefe Stille, dass ich da nicht mehr weg konnte. Auch das war sowas wie eine göttliche Anweisung. Es kam irgendwie von der Quelle, die dort spürbar war, auch in dieser Höhle. Das war eins dieser Erlebnisse, das ich nicht vergessen werde. Oder worauf zielt deine Frage noch ab? Ja, kleine Geschichte.
Also, wenn du so, das war zwar die Nachbarhöhle, aber das, was dir widerfahren ist oder was du da erlebt hast, ist ja eigentlich das, was Ramana auch gelebt hat, dass er nichts tun muss, dass er nirgends hin muss, dass
Ja.
er bleibt. Bleiben kann.
Ja. Und wahrscheinlich wird der Berg nicht umsonst der Heilige Berg genannt, weil der hat eine Kraft. Woher und warum, weiß ich nicht. Es gibt bestimmte Plätze auf der Erde, wo eine solche Kraft spürbar ist, wo man einfach nicht mehr weg kann, weil man das tiefe Wissen hat, jetzt ist man angekommen.
Die Frage kam daher, weil ich in letzter Zeit einen anderen spirituellen Lehrer, der Muni heißt, ich glaube, er wohnt bei Berlin oder in Berlin, der war jetzt im Januar für 4 Wochen mit seiner Truppe dort und hat einen Retreat gemacht. Eine Woche oder 10 Tage und den Rest haben sie einfach dort verbracht und er hat sehr liebevoll davon gesprochen. Sehr, weil er war schon öfters dort und liebt diesen Platz auch aufgrund dieser Kraft. Ja.
Du meinst den Berg oder welchen
Den
Platz?
Berg, ja, den Berg,
Der
ja, den
ganze Ort,
Ort.
Tiruvannamalai, ist ja auch ein Ort dort am Fuße des Berges.
Ja, ich meinte den Berg, ja,
Ja, gerne.
genau.
Und es leben noch viele andere in dem Berg, die man ab und zu mal sieht. Die sind quasi auf den Spuren von Ramana und leben quasi wie Ramana. Ich weiß nicht, ob es echt ist, ob das einfach auch so passiert oder ob man sich dorthin gezogen fühlt, weil man da etwas will, gleich sein wie Ramana. Ich weiß es nicht, aber es hat schon eine unglaubliche Kraft. Und da gab es auch einen Gärtner, der hat dort den Weg so freigesichelt, damit er nicht zuwächst. Indien ist ja ein Land, es wuchert ja dort richtig die Vegetation. Und der hat dort quasi den ganzen Tag dieses wunderbare Lied gesungen während der Arbeit. Arunachala. Ich habe, glaube ich, habe so eine Kassette noch. Arunachala, der hat den ganzen Tag gesungen bei der Arbeit. Ja, ein Teilnehmer der Sangha, wie nennt sich das? Also ein Teilnehmer des Ashrams. Ja, es ist eine weiche Energie dort. Man kann die ganze Welt vergessen. Aber wir haben ja unsere Retreats hier und unsere Zusammenkünfte, wo wir auch die Welt vergessen. Dazu muss man nicht nach Indien reisen. Diese innere Einkehr ist immer möglich für jeden, der oder die für die Wahrheit brennt. Einkehr nach innen, in diesen heiligen Platz, tief im Inneren eines jeden menschlichen Körpers. Und es wird dich dann nach Hause bringen, wenn du das mehr liebst als das äußere Leben, wo du immer unruhig auf der Suche bist. Wo ist denn mein bester Platz zum Leben? Hier oder da? Oder gibt's vielleicht noch einen besseren Platz? Oder noch bessere Menschen, mit denen ich mich noch wohler fühle? Diese rastlose Suche nach Glück und Frieden zu beenden, indem man der Sehnsucht nach der Wahrheit im Inneren folgt. Insofern ist der Umkehrplatz hier auch sowas wie ein Ashram. Und hier gibt's einen Wald, Friedhof der falschen Ich-Identitäten. Du kannst dein ganzes fälschlicherweise angenommenes persönliches Sein hier begraben. Yvonne war ja mal Teilnehmerin und hat es auch aufgenommen im Video. Aber leider hat das überhaupt gar nicht geklappt, weil an diesem Tag waren so viele Flugzeuge hier über uns. Es ist nicht brauchbar, dieses Video. Es ist trotzdem herzlichen Dank für diese Arbeit und Devasetu hat ja auch versucht, da was draus zu machen. Uwe hat es dann auch noch mal versucht, stundenlang, aber es war nicht zu machen. Heilige Begräbnisse gefilmt. Weil das ist ja das größte Missverständnis hier. Diese fälschlicherweise angenommene Ich-Identität ist die Ursache für Angst, für Zweifel, für Krieg gegen sich selbst, gegen den Körper, in Krieg in Partnerschaften und in der Welt. Es ist die angenommene Ich-Identität. Die Vorstellung, dass ich ein körperliches Wesen bin. Diese Vorstellung ist ein Glaubenssatz und hier und jetzt kann die Transformation stattfinden durch die Prüfung, was ich bin. Und wer nach innen geht, findet nichts. Nichts als Freude. Und in der Identität mit dem Ich, der Körper, leben wir nicht das wahre Leben, sondern es ist ein mechanisches Leben. Es ist die Konditionierung, gedankliche Konditionierung, gelerntes Wissen im Kopf, was sich hier automatisch quasi lebt. Und das ist nicht das wahre Leben. Christa hat gerade vor ein paar Tagen da diesen Auszug von Jesus aus der Bibel geschickt. Oder von wo war das nochmal, Christa? Mit den Toten, wer quasi der Wahrheit nach innen folgt. Im
Lukas-Evangelium, Kapitel 9, aus der Bibel.
Aus der Bibel, ja. Da gibt es so diese Geschichten, wenn jemand Jesus folgen will, weil er gern auch dieses Wahrheitsbewusstsein, diese Verkörperung der Liebe genießen möchte und da auch sein möchte. Der darf nicht zurückblicken zu seinem alten Leben. Wer da zurückblickt und sich noch verabschieden will, so habe ich es da drin gelesen, der ist noch nicht bereit für die Wahrheit. Schau nicht zurück, schau nur nach innen. Die Liebe ist innen, die Wahrheit ist innen. Oder auch das andere Kapitel davor, ne, was da steht. Ja, ich werde dir folgen, Jesus. Aber mein Vater ist gestorben, ich muss erst den Vater beerdigen. Nix da, sagt Jesus, lass die Toten begraben. Das ist was, worauf ich jetzt hinweisen wollte. Wenn wir hier in der Welt im Glauben, körperlich zu sein, unser körperliches Leben leben, dann ist das nicht das wahre Leben. Es ist ein totes Leben, weil es mechanisch ist, ein automatischer Ablauf von Gedanken, oh, ich brauche noch Anerkennung, ich brauche es noch, beliebt zu sein, ich muss noch Leistung bringen, um wertvoll zu sein, oh, ich darf nichts falsch machen. All das, wer so konditioniert ist, ohne das zu überprüfen, lebt ein totes Leben. Es ist nicht das wahre Leben. Es wird immer voller Zweifel sein und voller Enttäuschungen. Es gibt nichts zu holen in diesem Leben. Und wer nach innen schaut, es ist alles erfüllt, wonach du dich wirklich sehnst. Nach dem Glück und dem Frieden. Es ist innen. Ja, diese Botschaften aus der Bibel sind manchmal ganz hilfreich und manche sind auch sehr verständlich und manche sicherlich auch nicht sehr verständlich.
Katharina fragt, wo ist der Platz, von dem du sprichst?
Der Umkehrplatz ist in der Nähe von Potsdam. auf einem Waldgrundstück. Wenn du mehr wissen möchtest, schreib mir eine E-Mail.
Katharina schreibt Danke.
Ja, gerne.
SD fragt, wie schaut man nach innen?
Ja, nach innen schauen. Ist ein Konzept. Es ist eigentlich das Ergebnis. Wenn du dir bewusst machst, dass was du siehst und hörst, eine Bewertung deines Verstandes ist. Wenn dir bewusst ist, dass dein Leben, dass die äußere Welt, dein Leben aus Bewertungen, aus Interpretationen besteht, Gedanken, dann kommt stilles Gewahrsein auf. Und das ist ein neues inneres Erleben. Ein Hilfsmittel, wie wir das praktizieren hier in der Sangha, ist, dass wir die Spiegelung anerkennen, dass wir uns im anderen wiedererkennen, weil der Verstand projiziert durch das gelernte Wissen eine Welt nach außen. Und wenn das, was außen erscheint, zurückgenommen wird, dann ist das wie eine Innenschau. Wenn du dich im anderen wiedererkennst, dann ist da nichts mehr dazwischen, zwischen dir und dem anderen. Und dort, wo nichts dazwischen ist, zwischen dir und dem anderen, wo du dasselbe bist, wird Liebe sein. Und das ist das innere Erleben, dass du Liebe bist. Und ein heiliges oder heilsames Hilfsmittel kann dabei auch diese Barunketi-Arbeit sein, dass du dir bewusst machst, wenn du etwas glaubst, was du denkst, dass das Schmerz erzeugt, schau nach innen, wie sich dieser Gedanke im Körper anfühlt, schmerzlich. Es wird Schuld produzieren und Scham vielleicht, Druck. Und wenn der Gedanke umgekehrt wird, dann ist das die Befreiung von Schuld und Druck. Und das ist, was du selbst siehst im Inneren. Gedanken erzeugen Stress, Angst, Druck, Schuld und ihre Umkehrungen ist die Lösung von all dem. Und das ist im Inneren wahrnehmbar. Es ist also eine Führung nach innen, die sehr oft auch unterschätzt wird als Konzept. Aber es ist eine Führung ins Nichts, wo dieses Nichts aus Liebe besteht. Nichts ist dazwischen. Und das ist die innere Einkehr. So etwa. Und ohne das Prinzip der inneren Einkehr zu praktizieren, was Meditation ist, bleibst du verhaftet, unbewusst, ein unbewusstes Wesen verhaftet in diesen Gedanken und versuchst in der äußeren Welt durch irgendeine Aktion Liebe zu bekommen. Und wenn du dann vielleicht einen Partner hast oder eine Freundin, wo du Liebe spürst, dann willst du daran festhalten. Und dann ist da aber trotzdem wieder Angst, es zu verlieren. Und daran siehst du, dass das nicht die wahre Liebe ist, sondern das, was du suchst, bist du selbst. Wenn du nach Anerkennung suchst im Äußeren und viel tust, um das zu bekommen, dann hast du einfach verpasst, nach innen zu schauen, dich selbst zu erkennen als das vollständige, liebevolle, wertvolle Wesen. Das kannst du nicht im Außen finden, indem du dich mit wertvollen Menschen umgibst. Das macht dich noch längst nicht wertvoll. Schau nach innen und erkenne oder anerkenne, dass du bereits ein liebevolles, wertvolles Wesen bist, in deiner Reinheit, unschuldig. Und das ist dann in letzter Konsequenz die unbefleckte Empfängnis deiner selbst. Was auch in der Bibel steht und was nicht so leicht zu verstehen ist, wie das gemeint ist, wenn da die Maria schwanger geht, ohne Sex zu haben. Geht doch gar nicht. Mit dem göttlichen Samen, wie soll das gehen? Es ist ein Symbol meiner eigenen Unschuld, wenn ich den Verstand als die Flecken der Unschuld erkenne. Also all das, was wir gelernt haben, was hier oben eingeprägt ist, sind quasi die Flecken, wo wir schuldig sind, der Wahrheit, in Bezug auf die Wahrheit schuldig sind. Und die Umkehr nach innen löst uns von Schuld und von der Lüge, ich letztendlich. Aber das ist ein Prozess. Das kann man nicht einfach wie ein Konzept in die Welt hinaus posaunen. Da ist doch nichts, da ist doch nichts. Wenn die Selbsterfahrung nicht da ist, nützt ja dieses Konzept auch nichts. Geheimnisvolle Nichts.
Schneewittchen fragt, wenn ich nach innen spüre, nehme ich ein ständiges, intensives Strömen wahr. Alles vibriert. Ich finde dort leider keine Freude, nur Vibration.
Nur Vibration. Wo diese Vibration ist, wird ja wohl kein Leiden sein, oder? Vibration ist Schwingung. Es ist wie ein, kann ja nur von mir sprechen, von hier. Es ist wie ein Zittern. Es ist das Zittern der Liebe, diese Vibration. Und das ist immer dort, wo der Verstand nicht aktiv ist, der immer etwas will oder etwas haben will oder etwas vermeiden will. Und diese Vibration im Inneren ist eigentlich reine Liebe. Wo diese Vibration ist, ist da Schmerz? Frage ich dich. Ist da Qual oder Leiden? Antwortest du bitte? Ist diese Vibration voller Emotion? Oder ist sie frei davon? Ja, du schau genau, ist diese Vibration, diese Schwingung, ist das Angst oder ist es nur Schwingung, Vibration? Wenn es nicht Angst ist, da wird ja wohl so etwas wie Freude sein. Nur es wird nicht so eine wow, emotionale Freude sein, sondern vielleicht eine ganz stille, die dir vielleicht anfangs gar nicht so als Freude erscheint, aber es wird nichts sein. Nichts, kein Schmerz. Und wo kein Schmerz ist, ist doch eigentlich sowas wie Entspannung da. Wozu musst du noch nach Freude suchen? Brauchst du nicht.
Schneewittchen antwortet, ja genau, ein Zittern. Ach so, Liebe ist da. Nein, kein Schmerz.
Ja, wo kein Schmerz ist, wird Liebe sein. Wo keine Angst ist, wird Liebe sein. Es ist das Zittern der Liebe. Es ist die eine Schwingung. Das ist die Lebensenergie. Es ist das, was du bist. Reinheit, Unschuld. Such nicht nach irgendeiner Freude. Das genügt. Es ist das, was du bist.
Schneewittchen schreibt, frei von allem.
Ja. Was willst du mehr? Mehr gibt's nicht. Als Freiheit.
Narasimha fragt, wie kehrst du Wut und Hass um?
Indem du diese Energie wahrnimmst und du nennst es nicht mal Wut oder Hass. Es ist reine Lebensenergie. Du musst nichts damit machen. Es ist reine Lebensenergie, Schwingung. Nenn es nicht mal Wut oder Hass. Die Lebensenergie ist mal so und mal niedrig. Die Benennung ist das Problem. Hass ist eine Benennung. Es ist aber reine Energie. Sie ist immer unschuldig. Wenn du es nicht zulassen kannst, einfach damit sein, ohne es zu benennen, dann gibt es diese Brücke. Finde den Gedanken, der den Hass erzeugt, und kehr den um. Betrachte diesen Gedanken aus der umgekehrten Perspektive und schau, ob diese Umkehrung dieses Gedankens auch wahr ist. Und so erweitert sich das Bewusstsein. Diese Umkehrungen sind heilsam, wenn sie im Bewusstsein integriert sind. Und diese Integration das ist universelle Weisheit auch. Das Enneagramm-Symbol als Spiegel des Bewusstseins hat auch so was wie eine Integrationslinie. Es ist das Symbol der Umkehr. Integriere das, was du scheinbar nicht bist, also das andere draußen. Und wenn du etwas draußen hältst, obwohl du es auch bist, dann wird da Wut sein, Ärger, Hass, Traurigkeit, irgendeine schmerzliche Emotion wird da sein, weil du getrennt bist. Und wenn du das integrierst, was du rausprojizierst, was außen erscheint, was du scheinbar nicht bist, dann löst sich diese schmerzliche Energie, die du vielleicht jetzt Hass oder Wut nennst, in Liebe um. Das ist die Transformation von Hass in Liebe. Es ist ein heiliger Zwischenschritt, den praktizieren wir hier.
Narasimha fragt, welche Rolle spielt bei deiner Lehre Vergebung?
Also erstens ist es keine Lehre, sondern es ist eine Begleitung, wie du dich nach innen ausrichten kannst. Du siehst also selbst, es wird also nichts gelehrt, sondern du lernst selbst zu sehen und nicht irgendeinem Lehrer oder einem Guru zu glauben oder nicht zu glauben. Wer das jetzt von einer Person abhängig macht, der oder die sie begleitet, dann funktioniert das nicht, weil dann wirst du nach der richtigen Person suchen, du wirst eine Person immer anzweifeln. Vertraue keiner Person. Die Begleitung, die du hier bekommst, ist, wie du nach innen schauen kannst, um die Wahrheit selbst zu erkennen. In dir selbst. Du selbst bist die Autorität. So, jetzt habe ich die Frage vergessen. Was war die Frage?
Welche Rolle spielt bei deiner Lehre Vergebung?
Ach so. Und wenn du quasi diese Integration praktizierst, das, was außen ist, nach innen nimmst in dein Herz, dass du es auch bist, dass das Außen ein Teil von dir ist, dann ist das Vergebung. Da ist nichts mehr dazwischen, kein Hass, es gibt kein Opfer, kein Täter mehr. Die Integration zu praktizieren. Außen ist dasselbe wie innen. Das ist Vergebung. Wer diesen Weg nicht praktiziert und etwas draußen hält, bleibt getrennt. Und dieser Mensch kann nie wirklich in den Zustand der Vergebung hineinkommen. Oft gibt es Konzepte, wie man sich versöhnt oder man sagt, okay, ich habe dir vergeben, du hast mir was angetan. Wenn man sich mit einer Person versöhnt und nicht im selben Moment mit allen anderen auch versöhnt ist, dann ist diese Vergebung eine Illusion. Also Vergebung deutet ja, man vergibt sich selbst. Ich bin aufgewacht aus der Vorstellung, dass ich falsch bin oder irgendetwas Falsches getan habe. Das, was ist, ist immer richtig. Das ist der Anfang der Selbstvergebung. Und der Weg dahin ist die Integration. Die Trennung zu überwinden. Kein Ich, kein Du. Nur noch liebevolles Gewahrsein.
Schneewittchen schreibt, danke für deine Hilfe.
Ja.
SD fragt, wie verändere ich mein Außen?
Warum willst du das verändern? Das ist doch richtig, wie es ist, das Außen. Aber das, was außen ist, ist eine Projektion deiner selbst, ein Teil deiner selbst. Also integriere es in dir selbst und es wird sich verändern. Du wirst nicht mehr dasselbe sehen. Das ist was Magisches. Das ist ein mystischer Zustand. Wenn du dich selbst in dem, was außen ist, erkennst, dann hat sich das Außen verändert. Hast keine Angst mehr davor, ist kein Feind mehr da. Ist Hingabe an das Leben.
Tracy fragt, was genau meinst du mit Integrationslinie im Enneagramm? Die Linie zum Stress und zum Trostpunkt?
Ja, so würde ich das eben nicht nennen. Das sind Formulierungen, die Menschen da hineingebracht haben, die das Persönlichkeitsenneagramm pflegen und therapeutisch damit arbeiten. Aber diese Linie ist gemeint. Eigentlich ist das Symbol des Enneagramms ist der Hinweis auf die Umkehr. Integriere das, was scheinbar außen ist, in dir. Das ist die Integrationslinie. Und wenn das dir hat eine bestimmte Richtung, ja, vielleicht ist das, wie du es nennst, Richtung Trost. Aber es ist kein Trost, es ist viel mehr als das. Es ist die Vervollkommnung deiner selbst. Es hat mit Trost nichts zu tun. Du bist nicht mehr getrennt. Trennung, oh, tut weh. Wenn du siehst, dass da draußen ist ein Teil von dir, du bist das auch, dann ist das, hat das nichts mit Trost zu tun, sondern mit tiefer Einsicht und mit Liebe. Also viel mehr als Trost. Integration bedeutet Umkehr. Finde das, was draußen ist, kehr's um, finde es in dir selbst. Das ist die Verinnerlichung. Und das ist das Gesetz das ist das Spiegelgesetz. Des Geistes. Es ist wie der Geist ist so vollkommen durch seine Untrennbarkeit, dass er überfließt, er tritt aus sich heraus, um sich im Spiegel wieder selbst zu erkennen. Es sind Worte, die auf das hinweisen, wenn du das hörst und praktizierst. Dann ist das der Weg in die Befreiung vom Leiden, die Befreiung vom Ich. Die Transformation ins Nichts. Was nichts als geistiges Gewahrsein ist. Klarheit. In der physischen Inkarnation sind wir also getrennt. Der Geist tritt aus sich heraus ins Ich, um sich wieder selbst im Spiegel zu erkennen. Wenn das Ich aber jetzt, der Ich-Gedanke jetzt aber, wenn da eine Anhaftung ist, dann ist der Mensch hier geboren und dann ist der Geist, tritt hier als Mensch auf. Und wenn du glaubst, du bist ein Mensch und nicht die Verkörperung des Geistes, dann hast du ein Problem. Und durch den Integrationsprozess, was alles von dir als Mensch abgespalten ist, die anderen Menschen, Tiere, was immer, findest du es in dir. Dann ist das die Vervollkommnung des geistigen Wesens, das du bist, auch wenn du dann immer noch als Körper erscheinst, bist du kein Körper mehr. Du bist die Verkörperung oder der Spiegel des Geistes und beendest deine Runden im scheinbaren Körper. Tja, die Welt scheint nicht das zu sein, was wir denken, was sie ist. Es kann gut sein. Für manche ist das wie eine Erlösung und manchen macht es Angst.
Tracy schreibt, okay, danke schön.
Ja, gerne. Integration ist Umkehr, Verinnerlichung, Meditation. Wer die Integration und damit die Umkehr zu sich selbst nicht liebt, bleibt getrennt. Er glaubt an eine getrennte Welt, an ein Ich und an ein Du. Und das wird immer schmerzlich sein. Es wird immer angstbesetzt sein, weil Trennung macht Angst. Es ist der Urglaube Ich, der eine körperliche Erscheinung suggeriert durch den Trennungsgedanken Ich. Und hier sitzt an der Wurzel des körperlichen Menschen der Schmerz. Es ist der Schmerzkörper. Es ist der Urschmerz, in dem wir alle leben, wenn wir glauben, wir sind ein getrenntes und daher körperliches Wesen. Und dieser Urschmerz kann nur durch die Wahrheit getilgt werden, durch die Umkehr, dass diese Erkenntnis passiert, dass ich nicht getrennt bin, dass ich nicht allein bin. Es ist eine offene Augensicht. Ich bin nicht allein, ich bin nicht getrennt. Und diese Einsicht, ich bin nicht getrennt, es ist was Fundamentales, das bringt Ruhe und Geborgenheit. Ich muss nichts tun, um den Körper irgendwie zu erhalten. Eigentlich ist es eine Offenbarung. Und um dieses Ich bin nicht getrennt, ein ganzheitliches, das vollkommene Bewusstsein, das ich bin, ist eben nicht getrennt. Um diese Erfahrung zu machen, praktizieren wir halt, was draußen ist. Ich beschreibe es und finde genau das in mir selbst. Und das ist der heilsame Weg, die Trennung zu überwinden und frei zu sein vom Urschmerz. Und wenn dieser Wunsch, diese Sehnsucht nach der Wahrheit in sich selbst, wenn dieser Sehnsucht nicht entsprochen wird, dann läuft dieses automatische Kompensationsmuster, den Schmerz zu beruhigen oder nicht zu fühlen. Und da haben wir, da gibt's eine ganze Menge Verhaltensstrategien. Die Suche nach Partnerschaft ist eine davon. Hier glaube ich bin nicht mehr allein. Und wer genau schaut, wird trotzdem allein sein, trotz Partner. Es ist der Versuch, der nicht eine Wirkung zeitigt. Und dieser Versuch wird gebraucht, um genau das zu erkennen. Dann geht die Suche weiter. Wir versuchen vielleicht erfolgreich zu sein, um das Gefühl zu haben, jetzt Anerkennung zu kriegen. Und dann stimmen sie mir alle zu und dann bin ich doch auch nicht allein. Und dann geht der Vorhang zu und ich bin doch wieder allein und die Einsamkeit ist wieder da. Es gibt viele Strategien, Kompensationsmechanismen, diesen Schmerz der Vorstellung, getrennt und damit einsam zu sein, zu kompensieren, die alle nicht wirken. Was wirksam ist, ist das Bewusstsein, dass ich nichts von außen brauche, um das zu sein, was ich bin. Eins. Vollkommen. Es ist eine gewisse Anstrengung, die gebraucht wird, eine gewisse Bemühung, diese Haltung einzunehmen. Aber diese Bemühung wird leichter sein als die Suche und die Bemühung, diesen Schmerz zu kompensieren durch Verhaltensmuster.
Katharina fragt, nicht alleine oder nicht getrennt von der Vibration in mir?
Verstehe die Frage nicht. Dort, wo die Vibration ist, in dir, gibt es da ein Ich oder ist da nur Vibration? Wenn du die Vibration bist, ganz eins damit, dann ist da keine Trennung und da wird auch kein Schmerz oder keine Angst sein. Wenn du aber die Geschichte erzählst, oh, ich vibriere, dann hat sich das Ego schon wieder das in den Sack gestopft, was du eigentlich schon bist. Du bist über das hinausgegangen, was du bist, in eine Überzeugung. Du hast dich gerade selbst gezeugt, bist Zeugnis deiner selbst und bist in die Überzeugung, ich, wieder hineingesprungen. Und dann sitzt du wieder in der Falle von ich getrennt. Also es braucht eine gewisse Achtsamkeit, nach innen zu schauen, das zu spüren, was da ist, ohne es zu benennen.
Marian schreibt, es gibt einen Menschen, den ich, obwohl ich ihn fast gar nicht kenne, der mich schon beim Denken an ihn, in Klammern klebrige Übergriffigkeit und anderes nehme ich wahr und fühle Ekel und Abgestoßensein, triggert. Wie kann ich das integrieren?
Den Menschen, den es nicht mal wirklich gibt, ist das nur ein Gedanke, eine Fantasie?
Hier steht, den ich, obwohl ich ihn fast gar nicht kenne.
Fast nicht kenne. Aber es gibt ihn.
Hört sich so an.
Indem du die Geschichte erkennst als Geschichte. Was nimmst du wahr, wenn du das nicht eklig nennst, wenn du dieses Bild vor Augen hast? Übergriffigkeit ist eine Interpretation. Oder ist dir das passiert in der Kindheit? Oder irgendwann? Wir müssen uns an die Realität halten. Wenn es nur ein Bild ist, wenn du an diesen Menschen denkst, dann ist das eine Interpretation. Eine Geschichte, die du erzählst. Und was nimmst du wahr, wenn du diese Person betrachtest und ohne diese Geschichte, eklig, übergriffig. Was nimmst du wahr? Das ist die Auflösung. Es könnte Schönheit sein.
Narasimha fragt, wie wird Einsamkeit integriert?
Einsamkeit ist ein Gedanke, der das Gefühl auslöst. Es ist der Glaube, ich bin getrennt. Also integriere das, wovon du getrennt bist. Das ist ein Prozess, wie du die Trennung überwindest und damit die Einsamkeit. Ich würde gern nochmal zurückkommen zu diesem Bild Übergriffigkeit, eklig. Diese Gedanken sind Bestandteil unseres sexuellen Repertoires. Der Mensch, der glaubt, Er ist getrennt, ein getrenntes körperliches Wesen, ist ein sexuelles Wesen. Sex bedeutet Geschlecht, getrennt, männlich oder weiblich. Also sind wir in der Trennung. Sexuelle Wesen. Und da das aber nicht wahr ist, sondern was ich bin, ist das Ganze, worauf auch dieses Zeichen Yin-Yang hinweist. Männlich-weiblich ist in eins. Ich bin eins. Ich bin eigentlich nicht getrennt, ich bin eins. Und wenn das nicht integriert ist, dieses Einssein in mir, dann bleiben in mir als ein sexuelles Wesen sexuelle Fantasien und auch Angst vor Sex. Hier ist der Anfang von sexueller Bedürftigkeit und aber auch Angst vor der sexuellen Bedürftigkeit und überhaupt Angst vor Verletzung, auch durch Sexualität, Übergriff und so weiter. Es sind also, diese Worte sind Bestandteil unserer sexuellen Fantasien, wo auch sowas wie eine, auf der einen Seite eine Sehnsucht nach sexueller Erfüllung da ist, aber gleichzeitig auch eine Abneigung oder Ablehnung, weil das nicht der Weg sein kann, in die Erfüllung. Weil die Erfüllung, die ich bin, ist unabhängig von einer äußeren Person, von einer sexuellen Aktivität. Es ist völlig unabhängig davon. Und deshalb tauchen immer wieder diese Fantasien auf, sexuelle Fantasien, entweder solche, wow, tolle, große, großartige oder auch schmerzliche, eklige. Wie man diese Fantasien überwinden kann, ist, das geht, es wird eine Begleiterscheinung sein der Integration. Erkenne, dass du nicht getrennt bist und lass dich auf diesen Umkehrprozess ein und deine sexuellen Fantasien, egal ob das jetzt schöne sind oder eklige, die werden sich auflösen in dir, weil du nicht das körperliche sexuelle Wesen bist, sondern das Ganze, die Fülle. Dort, wo die Fülle ist, die Vollkommenheit, die du bist, wo das im Bewusstsein verankert ist, ist keine Bedürftigkeit mehr da und auch keine Ablehnung von irgendetwas. Es ist ein magischer Zustand, ja, wo sogar auch sexuelle Bedürfnisse transformiert sind in liebendes Gewahrsein. Also lass dich ein auf diese Integration und deine Angst vor Übergriffigkeit wird sich auflösen. Trennung überwinden, weil sie existiert nicht in der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit kennt keine Trennung, nur der Verstand. Er beginnt mit Ich. Es beginnt mit Ich. Die Trennung beginnt mit Ich. Es ist der Ursprung, der Urknall. Und es ist der symbolische Knall des Geistes in den körperlichen Spiegel, um sich darin wieder selbst zu erkennen. Und wer aber glaubt, er ist jetzt ich, ein körperliches Wesen, ja, ich will niemanden beleidigen, aber der hat einen Knall. Und damit meine ich, er hat Angst, Existenzangst, Angst vor dem Tod. Es sollte jetzt keine Beschuldigung sein.
Susanne Kämmerle fragt, was ist Triggern? Danke sehr dir, liebe Maja Karina.
Habe ich das gesagt? Triggern?
Das kam von Maria, kam das vorher.
Was hat sie getriggert? Was war das?
Eben das mit dem Ekel, also diese Person, wenn sie nur an sie denkt, ist sie getriggert.
Ist sie getriggert? Ja, vielleicht antwortet Marion, was sie damit meint.
Und ein Adual schreibt, ohne dass das eine Frage wohl ist, schreibt einfach ungetrennt, meisterlos.
Ja. Ich los, meisterlos. Ja. Die Meisterschaft. Die Niemandschaft. Weil es denjenigen nicht gibt, der etwas schaffen kann. Also zur Besinnlichkeit, Achtsamkeit, nichts ist eklig, bis ich es so nenne, nichts ist schlimm, schrecklich, furchtbar, bis ich es so nenne. Der Ich-Mensch, der Mensch, der glaubt, ich getrennt, leidet an all diesen Interpretationen, die als solche nicht erkannt sind. Und die halten wir wirklich eklig, schlimm, schrecklich für wahrhaftige Zustände. Aber das ist es nicht. Die Wirklichkeit kennt so etwas nicht. Das sind gedankliche Interpretationen, die dich herunterziehen, die Angst erzeugen, die dich klein machen, zu einem niedrigen Wesen machen. Erkenne die Interpretation und du bist frei. Schlimm, schrecklich. Es gibt nichts, was schrecklich ist. Es ist ein Gedanke, eine Interpretation von reiner Lebensenergie, von Leben selbst.
Marion antwortet, mit Triggern meine ich, dass mein Nervensystem anspringt auf Alarm oder Erregung, schaltet und ich sofort zum Beispiel Hass projiziere.
Hassablehnung. Ja. Und das ist das Signal, das Achtungssignal. Ist es wahr, was ich jetzt projiziere? Oder ist es eine Geschichte? Wo sexuelle Fantasien sich drin verbergen? Des sexuellen Wesens, das ich bin, wenn ich glaube, ich bin getrennt, ein Körper, dann ist das notwendige oder automatische Sache, dass solche Fantasien und solche Bewertungen und Benennungen auftreten. Es beginnt mit ich, getrennt. Es tut weh, das ist schlimm. Aber es ist ein Gedanke. Ich ist ein Gedanke. Es beginnt mit ich als den Urgedanken der Trennung.
Marian sagt Danke, Maria Karina, dass du uns heute Abend zum Austausch zur Verfügung gestanden hast.
Ja, danke. Gerne.
Und wir sind zeitlich jetzt angekommen. Also könnten das beenden.
Sind immer in der
Sind
richtigen.
Im Augenblick sind auch keine weiteren Fragen da. Moment.
Ja, dann bedanke ich mich für die Offenheit, fürs Zuhören, hören, hören und nicht denken, hören, nicht glauben oder zweifeln, einfach nur hören. Reines Hören ist Unschuld. Nach innen hören. Ja, vielen Dank.
Dankeschön.